ARD. Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum TV-Total-Turmspringen von 2005.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Lily Allens neuem Album West End Girl. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hello. Ah, ja. Bin ich schon drauf? Ja, jetzt begrüße ich hier den anderen, Sie wissen schon, der hier sonst immer. Mit niemandem habe ich so viele Podcast-Folgen gehostet. Miguel. Hier ist der einzige Mann, den ich je ernst genommen habe. Niemand ist so schnell wie Miguel. Und hier kommt er. Ich bin ein bisschen verwirrt.
Ja, das merkt man wohl. Aber das war eine kleine popkulturelle Anspielung, die du hier hingelegt hast, in Form eines kleinen Spiels, nicht wahr? Mhm. Habe ich das richtig erraten?
Sketch.
Das war ein kleiner Sketch, den du hier zum Besten gegeben hast. Sollte das Thomas Gottschalk sein bei der Bambi-Verleihung in der letzten Woche?
Was war denn da los?
Ja, Leute, herzlich willkommen erstmal, mal regulär hier bei Too Many Tabs.
In der ARD-Audiothek.
Genau. Ihr wisst, dass wir seit vielen Jahren obsessed sind mit deutschen Preisverleihungen und die für euch natürlich auch immer kuratieren und angucken. Und es gab in der letzten Woche bei der großen deutschen Bambi-Verleihung, die ausgestrahlt wurde auf Amazon Prime dieses Mal, gar nicht im Fernsehen, auf Amazon, gab es
ein Moment. Ein Magic Moment.
Ein Magic Moment. Und zwar hat Thomas Gottschalk, Figur aus vielen Tabs bei uns, taucht immer mal wieder auf, sollte eine Moderation, eine Laudatio halten für Cher.
Ja.
Der internationale Popstar Cher. Und war so, naja, also er war nicht so gut in Form, er hat vielleicht nicht so gut geschlafen.
Ja, hast du den Clip dabei? Wir können nicht voraussetzen, dass wirklich alle so obsessed sind mit solchen Sachen wie wir.
Ja, wir gucken es mal gemeinsam nochmal an.
Hallo. Ach, ich bin schon dran. Ich bin ja eigentlich aus der Abteilung stille Legenden, aber wie ich zu den Legenden gerutscht bin, weiß ich auch nicht. Ich habe Cher schon öfter in der Sendung gehabt und hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben lang ernst genommen habe. Und hier ist, naja, Cher. Cher, nicht so schwer wie Cher. Ich habe viele Namen verwechselt bei Wetten, dass. Ich habe auch Leute angesagt, die gar nicht gekommen sind. Bei Cher war ich mir immer sicher, sie ist da. Here she comes. This is Cher. Ich war etwas verwirrt. Das war gar nicht Cher da hinten.
Ja, das
Wenn
merkt
die Musik
man wohl.
Schon läuft, noch mal sagen.
Ich war etwas verwirrt, ja. Und ich habe mir den ganzen Clip noch mal angeguckt. Also das war jetzt die Szene, die auf Social Media gerade rumgeht. Aber es gibt eine ganze Szene, wo davor ein Cher-Double auftritt. Und er spricht die ganze Zeit in Richtung dieses Doubles, was 20 Meter von ihm entfernt noch auf der Bühne gerade abbaut. Aus dem Cher-Musical, glaube ich, war das. Und er dachte, glaube ich, das war die echte Cher. Och Mann. Und dann steht er da und sagt auch noch so, naja, ich war etwas verwirrt.
Oh Mann. Ja, ach, ja, war nicht sein Tag einfach.
Und es gab auch so diesen kurzen Moment, wo geboot wurde, als ihm diese frauenfeindliche Bemerkung wieder rausgerutscht in Anführungsstrichen ist.
Auf der ganzen Welt die einzige Frau, die er je ernst genommen hat.
Ist Cher.
Carina saß übrigens vorne.
Sehr
Publikum.
Gut.
Naja.
Nichts ist so schwer wie Cher. Ja, das ist auch unser Motto heute. Aber nicht nur bei den deutschen Preisverleihungen gab es Weiterentwicklungen in unseren Tabs, sondern auch zum Beispiel bei dem Tab zu den Klonhunden. Hast du das mitbekommen, Caro? Gab es auch eine Neuigkeit?
Es wurde mal wieder ein prominenter Hund geklont.
Richtig. Von NFL-Superstar Tom Brady. Der hat seine Hündin klonen lassen. Ein Pitbull-Mischling. Weil Luna ist verstorben. Mhm. War traurig gewesen. Ne? Und dann wurde jetzt quasi Luna nochmal...
Luna so sehr...
geklont.
Und da ist sie wieder.
Ja, da ist sie.
Und
hier ist Luna. Ich war etwas verwirrt. Luna ist jetzt nun da.
Es gibt zwei Lunas. Ich war etwas verwirrt.
Ja, aber nicht nur Tom Brady hat das gemacht, sondern auch schon mal Barbara Streisand und Paris Hilton habe ich nochmal nachgelesen. Also die Promis sind wild im Hunde-Klon-Game.
Und das muss man sich leisten können. Das ist wirklich so verdammt teuer und aufwendig. Hört doch dazu nochmal unsere Folge Klonhund.
Richtig.
Wo es um den Klonhund aus Sachsen ging.
Da haben nämlich ein paar Sachsen Gott gespielt und einen Hund geklont. Ja. Und nicht nur das, sondern auch in unserem Tab zu Trisha Paytas gibt es frische, brandheiße Entwicklungen. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass sie diese Broadway-Show hatte, die sich darum gestrickt hat, dass Trisha Paytas als Internetstar eine Broadway-Karriere hinlegen möchte. Und das war so eine einmalige Veranstaltung, One Night Only. Und jetzt hat sie aber tatsächlich eine Rolle bekommen, eine reguläre Rolle in einem Broadway-Stück, und zwar in dem Musical Beetlejuice. Da ist jetzt Trisha Paytas zu sehen.
Einfach als regular cast.
Richtig, sie hat es geschafft. She made it.
Ja, mehrfach eingeschickt wurden auch tanzende Swifties in Wiesbaden, die wirklich vor diesem Ophelia-Gemälde tanzen. Liebe Grüße und viel Spaß
Ophelia,
dabei.
Ophelia, Ophelia. Ophelia, die einzige Frau, die ich respektiert habe in meinem Leben. Solche Veranstaltungen, wenn man vor Kameras gerade Sätze rausbringen muss aus seinem müden Körper, wie jetzt bei Thomas Gottschalk bei der Bambi-Verleihung der Fall war, da haben wir jetzt auch gerade frisch eine Erfahrung gemacht, die wir hier im Podcast vielleicht auch mal teilen können.
Ja, wir sollten uns jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, von wegen souveräner Auftritt. Wir waren nämlich bei Wer weiß denn sowas.
Wir hatten das Glück, die Ehre, einmal in Kai Pflaumes Quizshow, Vorabend-Quizshow, die immer in der ARD, und zwar in der richtigen großen, in der ARD ausgestrahlt wird, durften wir zu Gast sein.
Das war ein krasser Moment, also als Kai Pflaume dann auf einmal vor uns stand,
in der
Flur,
Garderobe,
haben wir den schon getroffen.
Er ist schon vorher mal vorbeigekommen, um Hallo zu sagen.
Der richtig echtes Fernsehen stand da plötzlich vor einem.
Ja, es war so eine Real-Life-Wachsfiguren-Kabinett-Erfahrung, dass plötzlich der echte Kai Pflaume, den wir ja schon als Kind im Fernsehen gesehen haben, plötzlich vor ihm steht, einem die Hand schüttelt, und er war very charming und hat uns da gut durchgeführt und hat mal kurz so in der Garderobe vorbeigeguckt, um mal nach dem Rechten zu sehen. Da haben wir gerade hier Nudeln gegessen, gab sehr leckeres Catering.
Ja, hat Kai Pflaume sich Mühe gegeben.
Hat er selber gekocht, und wir haben da gerade mit vollen Backen, ach wohl, Kai Pflaume ist Hallo. Da. Ach so, ja, dann sind wir mal so aufgestanden, wie so Schülerinnen und Schüler irgendwie, wenn der Rektor reinkommt.
Birthday.
Ja, und da haben dann mal gerade gestanden, und das ist dann doch recht aufregend, wenn man da zu Gast ist.
Ja.
Ich war im Team Hoeker.
Auch very charming.
Bernhard Hoeker hat mich sehr gut da durchgeführt. Ich habe mich in sehr guten Händen gefühlt, weil es ist dann doch recht aufregend. Man kommt da in dieses Studio rein, kennt außer Kai Pflaume, der mal kurz vorbeigeguckt hat, aber die anderen nicht. Mhm. Das heißt, man lernt sich da kennen vor dem Publikum. Und dann ist es ja schon mal, das kennt man vielleicht überhaupt von Begegnungen, wo man sich kennenlernt. Ist ja immer so ein bisschen unangenehm. Gibt man sich die Hand, umarmt man sich.
Diese
und das war vor Publikum. Diese
Situation zwischen Handschütteln und Umarmen und Hi und so. Und wo ist die Kamera? Das war alles dann.
Es war alles live.
Vor Publikum.
Aufgezeichnet.
Ja,
aber Bernhard Hoeker, der hat mit mir sich immer ganz nett unterhalten zwischen den Takes.
Der war wirklich sehr nett.
Das heißt, ich habe von eurem Team gar nicht so viel mitbekommen, weil ich immer mich unterhalten habe mit Bernhard Hoeker, während ihr gequizt habt.
Also ihr wirktet wie ein tolles Team.
Das hat so Spaß gemacht.
Ja.
Und du warst im Team Wotan, ist auch passiert. Ja, da haben wir dann gequizt. Wer gewonnen hat, das verraten wir natürlich noch nicht. Das müsst ihr rausfinden. Bitte schaltet ein. Wir brauchen eure Unterstützung. Und zwar am 25. November. Läuft das?
Wir brauchen eure Unterstützung.
Ja, wirklich, wir brauchen eure Unterstützung. Wir wollen, dass die Too Many Tabs Leute da mal einschalten und uns die Däumchen drücken.
Ja, beim Scheitern oder beim Gewinnen. Fachsimpeln zugucken.
Ja, wir haben gequizt. Wir haben gequizt, was
ich
das Zeug
Ich weiß gar nicht
hält.
Mehr, wie es ausgegangen ist.
Ich auch
nicht.
Ich kann
nicht. Mich gar nicht
mehr daran erinnern.
Müssen
wir selber noch mal gucken.
So, aber ansonsten, was ist sonst so los? Wir sind gerade in Tourpause, kleine Tourpause.
Ja.
Zwei Wochen Break, dann geht's wieder weiter und freuen uns schon drauf, dass wir euch da wieder sehen. Berlin ist, glaube ich, der nächste Stop. Ja, Berlin. Und jetzt toi, 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 dass ihr bis dahin nicht krank werdet.
Ja, ich bin schon die ganze Zeit am Ingwer-Shots trinken wie sonst was.
Ja.
Einer nach dem anderen.
Wir zwirbeln uns da jeden Tag einen Ingwer-Shot rein. Aber so richtig weiß ich dann auch nicht, ob das jetzt wirklich was hilft.
Weiß ich auch nicht, aber es ist mein Geheimtipp. Ich bin damit jetzt wirklich ein Jahr lang nicht krank geworden.
Aber
alle drei Tage Ingwer-Shot.
Jetzt weiß ich ja nicht, ob dein Geheimtipp da irgendwie wissenschaftlich belegt
ist. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, es hat funktioniert.
Deswegen empfehlen wir euch, mal reinzuhören bei Quarks Daily. Das ist unsere Podcast-Empfehlung für diese Woche. Die haben sich nämlich die Frage gestellt, wie kommt man fit durch die Erkältungszeit und gesund durch den Winter? Also welche Hausmittel helfen da jetzt? Ingwer oder Sauna? Vitamin C oder Zink? Welche Hygienemaßnahmen? Was ist vielleicht einfach... Ja, Nahrungsergänzungsmittel, Industriepropaganda, was wollen InfluencerInnen uns andrehen? Da bringen die mal eine Übersicht rein bei Quarks Daily. Und wenn euch das interessiert, dann hört doch da mal rein bei quarks.news.
Quarks.news.
Verlinken wir euch auch nochmal in den
Quarks. Shownotes. Oh, jetzt war ich etwas verwirrt. Quarks.news. News. Aber ich mache auch nie so viele Steps wie in unseren Tabs, würde Thomas Gottschalk an dieser Stelle sagen. Soll ich mal anfangen, denn ich habe ein paar Tabs mitgebracht, tatsächlich von unserer Reise nach Hamburg.
Let's go.
Ich bin auf meine heutigen Tabs tatsächlich durch unsere Reise nach Hamburg zu, wer weiß denn sowas, gestoßen. Denn wir beide machen natürlich in der Nacht vor so einem Auftritt auch genau das, was wir jede Nacht machen, nämlich Tabs öffnen, Artikel lesen, Videos gucken. Und so war es auch bei mir dieses Mal. Ich habe am Abend vorher mich nochmal tief eingegraben in die Materie Kai Pflaume, weil ich vorbereitet sein wollte, habe mir Wikipedia durchgelesen, ältere Shows und Auftritte von ihm angesehen und gleich mehrere eindrucksvolle Momente aus seiner Karriere gefunden. Zum einen natürlich seinen allerersten Fernsehauftritt überhaupt. Da war er nämlich Kandidat bei Herzblatt, ja, moderiert von Rudi Carrell, die alte rauchende Showlegende, die in unseren Tabs auch schon hier und da mal aufgetaucht ist. Und zwar als wir den Fernsehmoment ausklabüstert haben, in dem der damals aufstrebende Comedy-News Newcomer Oliver Pocher Mariah Carey als Presswurst bezeichnet hat. Rudi Carrell hat bei Herzblatt Menschen verkuppelt. Da mussten die immer so Fragen beantworten, möglichst charmant und charakterstark antworten.
Und er war sehr charming.
Das mussten sie machen, ohne sich dabei zu sehen. Also es war so eine Blind-Date-Situation. Und eigentlich die erste große Dating-Show im deutschen Fernsehen überhaupt.
Habe ich richtig gern geguckt.
Also
als
Vorgänger
Kind.
Von ja. Temptation Island im Prinzip.
Ja, und Take Me Out.
Richtig. Und da war der junge Kai Pflaume zu Gast.
Mein Name ist Kai Pflaume, ich komme aus Frankfurt, bin 24 Jahre alt und von Beruf Wertpapierkaufmann.
Wo sind Sie geboren?
Geboren bin ich in Halle. Halle an der Saale, ja.
Und wann sind Sie hier rübergekommen?
Vor fast genau 2 Jahren, ja.
Über Ungarn?
Ja.
Damals?
Ja. Ja.
Und dann, wie kommt es, dass Sie dann gleich an der Börse angestellt wurden?
Ja, ich meine, ich habe mir gesagt, wenn schon Kapitalismus, dann an der Quelle, ne?
Ja, da grinst er, ganz selig. Blutjung, Kai Pflaume, schlagfertig, kriegt sofort Publikumsapplaus, sieht auch sehr elegant aus.
Charismatic.
Und er sagt, dass er aus Halle an der Saale kommt, also er hat vorher in der DDR gewohnt. Dieser Clip war 1991, also gerade mal 2 Jahre nach dem Mauerfall. Dann ist er direkt nach Frankfurt gezogen und hat dann da eben sich als Kandidat im westdeutschen Fernsehen rumgetrieben, um da zu daten. Das ist, finde ich, auch eine erste gute Amtshandlung nach dem Mauerfall. Erstmal daten bei Rudi Carrell und dann auch noch mit solchen spicy Sprüchen.
Wir machen bei einem Marathon-Tanzwettbewerb mit. Nach 36 Stunden kann ich nicht mehr. Was flüsterst du mir ins Ohr, damit ich noch ein paar Stunden durchhalte?
Also ich würde sagen, denk dran, tanzen ist das Zweitbeste, was ich kann.
Wow, okay.
Kai.
Naja, also nach diesem Auftritt ist er dann selber irgendwann Moderator geworden, hat große Sendungen in den 2000ern moderiert, bis heute. Ich erinnere mich zum Beispiel immer noch auch auf Sat 1 an Nur die Liebe zählt. Hast du das auch geguckt
damals?
Und viele andere Sendungen. Jetzt habe ich aber, als ich da so rumgeklickt habe und mir nochmal sein Oeuvre verinnerlicht habe, einen ganz, ganz besonderen TV-Moment aus Kai Pflaumes Moderationskarriere wiedergefunden und für diesen Podcast hier ausgegraben. Und den möchte ich jetzt gerne mit dir hier mal so auseinandernehmen und genauer analysieren. Das machen wir ja gerne mal, so ein paar eindrucksvolle Minuten, die eher so beiläufig vielleicht versendet wurden, aus bestimmten Sendungen rauspicken und dann die Dynamics genauer durchkauen. Wie zum Beispiel, du erinnerst dich bestimmt noch an das vergeigte Limbo-Tanzen bei Sommerwetten, das 2013.
Sehr gut.
Auch unvergessen das ProSieben-Event Kipp-Roll-Fall-Spektakel aus dem Jahr 2009. Hier den Tough Style-O-Mat, den du uns hier mal vorgestellt hast. Dschungelcamp Staffel 5 als Jay Khan, der Fake-Liebe mit Indira Weiss bezichtigt wurde. Oder eben Oliver
bitte
Pocher.
Bitte verlass das Camp!
Du bist das Problem, Caro Wops. Du, bitte verlass das Camp! So in etwa. Oder halt gerade schon erwähnt, als Oliver Pocher diese Presswurst-Geschichte da in dieser Thomas Gottschalk-Sendung hatte. Ja, das ist hier unsere Aufgabe bei Too Many Tabs, da so eine Chronik aufzubauen und weiterzuführen mit diesen denkwürdigen Momenten. Und aus dieser Kategorie ist auch der Moment, den ich heute mit dir besprechen möchte. Lustigerweise jährt sich dieser Moment zum 20. Mal.
Und
Runder
wir sind
Geburtstag.
Auch noch bei Kai Pflaume in der Sendung.
Es ist ein Zufall.
Das
nee. Match Made in Heaven, denn dieser Moment ist ausgestrahlt worden am 26. November 2005. Und zwar handelt es sich jetzt um nur 15 Minuten einer größeren Sendung, und zwar des großen TV-Total-Turmspringens aus dem Jahr 2005. Das war das zweite TV-Total-Turmspringen ever und das erste, das von Kai Pflaume moderiert wurde. Ich habe mir das nochmal angeguckt, dabei einen immensen Respekt vor Kai Pflaume bekommen, weil man da einfach sieht, dieser Mann hat Eier aus Stahl. Aber ich hole erstmal alle ins Boot, von vorne, die ganze Geschichte. Für die, die noch nie das große TV-Total-Turmspringen gesehen haben, für die armen Leute da draußen, die dieses Spektakel nicht mitbekommen haben, einmal kurzes Konzept erklärt. Also Stefan Raab, seinerzeit der erfolgreichste Moderator und Late-Night-Host von TV-Total auf ProSieben, hat am Samstagabend mehr oder weniger untrainierte Promis dazu eingeladen, in unterschiedlichen Disziplinen vom Turm ins Wasser zu springen.
Aus sehr großer Höhe.
Richtig.
Auf bretthartes Wasser zu springen.
Also Sprünge mit Handstand zum Beispiel, zweifache Rückwärts-Salti. Ich habe ja auch gelernt, ist die Mehrfach von Salto, ist Salti. Mhm. Auch mit Schraube und so weiter. Aber halt dann performt von Lucy von den No Angels. Das ist so die Idee.
Und da ist ja auch einiges schiefgegangen.
Über die Jahre ist da einiges
schiefgegangen. Ja, also Jay Kahn hatte doch mal da irgendwie mit der Netzhaut was.
Das war nicht Jay Kahn, das war Izzy. Das war tatsächlich in dieser Veranstaltung.
Ach, das war ein anderer von As 5.
Genau, Izzy von As 5 hat bei einem 2,5-fachen Salto etwas überdreht und ist mit dem Gesicht und dem Bauch auf dem Wasser gelandet und musste noch während der Veranstaltung ins Krankenhaus mit Verdacht auf Netzhautriss.
Lalalala, eklig.
Genau.
Und auch berühmter Unfall, erst letzte Woche von uns erwähnt, Thorsten Legerts. Hodengate.
Ja, genau. Aber das war schon beim RTL-Turmspringen, das war nicht bei dem TV-Total-Turmspringen.
Okay. Da habe ich jetzt die Chronologie nicht im Kopf. Genau, wer war wo, in welchem Sender, von welchem Turm gesprungen?
Da hat Thorsten Legert eine Hode verloren. Genau, also es ist eine gefährliche Sache, aber 2005 waren deswegen alle aus dem Häuschen und es war eine Veranstaltung, die mit Begeisterung aufgefasst wurde. In diesem Jahr fand das Ganze in Berlin statt und zwar in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark. Und mit dabei waren in diesem Jahr unter anderem natürlich Stefan Raab, Oliver Pocher, Elton, Glashäufer Umlauf, ganz jung noch, Ben,
der Sänger
und Moderator Ben, heute macht der Kika live, damals noch Bravo TV und Lucy von den No Angels. Es traten auf As 5 und Deep Purple, ja, auch irgendwie eine interessante Kombination, und eben Izzy von As 5 ist auch gesprungen und hat sich dabei verletzt, genau. Und das Ganze, das merkt man auch daran, wie riskant diese Veranstaltung insgesamt eigentlich ist, hat stattgefunden vor diesem Unfall von Samuel Koch bei Wetten, dass. Das war einige Jahre später und ich glaube, danach wurden dann nochmal so andere Sicherheitsvorkehrungen,
ein paar Schrauben angezogen
bei Live-Sendungen dieser Art, weil damals hat man einfach gehofft, dass nichts schief geht. Dann ist einfach, okay, springt da irgendwo runter und mal gucken, was passiert. Ja, genau, Kamera wird draufgehalten, jedenfalls. Und diese ganze Veranstaltung wurde eben moderiert von unserem guten Freund, langjährigen Freund Kai Pflaume, mit dem wir bestimmt bald auch mal in Urlaub fahren, oder?
Ja, ich denke auch.
Oder? Der meldet sich doch bestimmt demnächst mal wieder. Also unser Freund.
Der hat gesagt, bis bald.
Bis bald.
Das wird wohl heißen, dass wir jetzt bald zusammen mal
so
brunchen gehen.
Ja, oder so Silvester in Dänemark.
Ja, Salzgrotte zusammen.
Ja, genau. Das, also Kai, melde dich jederzeit. Von Kai Pflaume und der Co-Moderatorin Sonja Kraus. So. Und in die Szene, in die wir jetzt einsteigen, die spielt in der letzten Viertelstunde dieser ganzen Veranstaltung statt. Also die Show ist eigentlich schon vorbei. Es gab bereits die Siegerehrung. Izzy von As 5 hat sich bereits verletzt. Es könnte eigentlich vorbei sein.
Wer hatte denn gewonnen, weißt du das?
Ja, das weiß ich. Das habe ich hier auch rausgeschrieben. Die kannte ich nicht, weil das waren tatsächliche Sportler. Das waren Stabhochspringer, Danny Ecker und Lars Börgeling.
Okay.
Die haben gewonnen. Und die Veranstaltung war im Prinzip eigentlich schon vorbei. Aber bevor jetzt der Abspann eingeblendet wird, kommt Stefan Raab, der Ideengeber und Chef dieser ganzen Veranstaltung, mit einer Challenge für unseren guten Freund Kai Pflaume um die Ecke. Neben den beiden steht jetzt Co-Moderatorin Sonja Kraus und Oliver Pocher, der warum auch immer sich auch in diese Szene gedrängt hat. Das war eben die Challenge.
So, Kai, ich glaube, das Publikum möchte nicht nach Hause gehen, ehe du im vollen Ornat vom Zehner geschwungen bist.
Das ist richtig. Dann wird das Publikum wohl morgen früh noch hier sitzen.
Ach, du gehst auf jeden Fall mal mit Sonja rauf, oder?
Nein, aber was heißt mit Sonja?
Ihr geht auf den Zehner. Sonja, du wirst doch wohl
also
das Publikum
ich folge,
nicht...
Also ich folge Kai überall ja, hin.
Ich weiß. Lass sie doch erst mal losgehen,
auf,
Sonja.
Und ihr geht auch mal auf den 10-Meter-Turm ja. Und dann sehen wir weiter,
ich
okay?
weiß gar nicht, warum wir okay. uns dann so, ihre Spielchen mit einbeziehen wollen.
Okay.
Boah, ist das intens.
Es ist jetzt schon so intens. Also, Stefan Raab bringt jetzt unabgesprochen offensichtlich Kai Pflaume in die Situation, der ja der Moderator des Abends ist, kein Kandidat.
Ja, man merkt ihm das an, dass das nicht abgesprochen ist,
ja.
Weil der ist, fällt komplett aus dieser charming Art raus und dann sagt so, nee.
Das werde ich nicht machen.
Das mache ich, also trotzdem immer noch souverän so
ja.
Und sagt, nee. Irgendwie hat man das Gefühl, dass Stefan Raab auch Sonja Kraus damit reinquatscht, die auch nicht genau weiß,
was jetzt Sache ist,
ob sie damit hoch soll oder nicht. Und Kai Pflaume ist so ein bisschen ja dann, also wenn ihr das jetzt uns hier reinquatschen wollt, dann geht ihr doch mal vor.
Also der hat da offensichtlich gar keinen Bock drauf. Also er soll jetzt vom 10-Meter-Brett springen, unabgesprochen. Sonja Kraus greift ein, auch irgendwie so unersichtlich, wie abgesprochen das eben ist, zwischen jetzt Stefan Raab und Sonja Kraus. Es ist jetzt wohl so, dass sie diesen Deal machen, Stefan Raab und Oliver Pocher gehen gemeinsam aufs Dach des Schwimmbads, also auf so eine Dachkonstruktion.
Was 16 Meter hoch ist.
16 Meter in die Höhe, sollen da springen und wenn sie das machen, dann soll auch Kai Pflaume springen. Ich weiß nicht, hast du schon mal auf dem 10-Meter-Brett gestanden?
Ich glaube.
Bist du gesprungen?
Oder war das ein Fünfer? Ich weiß gerade nicht genau. Ich bin auf jeden Fall vom Fünfer mal gesprungen.
Das ist schon
und das
arschhoch.
Ist
auch,
das ist krass hoch. Ja. 3 Meter kommen einem ja schon wahnsinnig hoch vor, wenn man da oben steht.
Und es ist auch einfach eine gefährliche Situation, wenn man nicht trainiert ist. Alle KandidatInnen vom TV-Total-Turmspringen haben ja davor auch Training.
Ja.
Und Kai Pflaume als Moderator
nicht.
Offensichtlich nicht.
Er
weil,
steht da im Anzug.
Genau.
Ja.
Also ich habe mal so mit 14, hat mir das total den Kick gegeben, vom 10-Meter-Brett zu springen. Aber das würde ich heute niemals mehr machen. Ich weiß gar nicht, was mich damals geritten hat.
Ich würde 10er gerne mal...
Da steht immer ein Bademeister daneben. Mhm. Ultra gefährlich, gerade wenn man nicht trainiert ist. Also es ist jetzt schon eine so unangenehme Situation. Und jetzt ist es so, dass dieser völlig wild gewordene Stefan Raab mit dem jüngeren Oliver Pocher, der zu dieser Zeit so eine Art Schützling von ihm war, mittlerweile sind die ja auch sich nicht mehr so grün, durch das Treppenhaus des Hallenbads jetzt oben aufs Dach gehen, da dann ankommen, während Sonja Kraus mit Kai Pflaume schon mal aufs 10-Meter-Brett geht. Also die nimmt ihn einfach, zieht ihn im Aufzug hoch und jetzt treffen die sich mit 20 Meter Entfernung, Stefan Raab und Oliver Pocher auf dieser Dachkonstruktion und Kai Pflaume und Sonja Kraus auf dem 10-Meter-Brett.
Oh, da ist man schon außer Atem, wenn man hier oben
ach,
ist.
Ach, du liebes
Eieiei, was für eine Scheiße hier. Also, hallo.
Hallo.
Oh, da sind ja auch noch Leute.
Wo ist denn der Kai?
Ja, ich begleite gerade die Sonja nach oben.
Ja, schön, du begleitest mich nach oben. Also
Sonja,
ich folge dir überall hin. Wenn du
Sonja,
springst,
Sonja, ich finde, du solltest nicht springen.
Kai deckt Sonja Kraus da jetzt schon mal den Rücken. Er sagt, du sollst nicht springen. Versucht da so ein Team-Ding draus zu machen. Also wir sind ja die ModeratorInnen dieses Abends. Nach dem Motto, wenn wir da gemeinsam nicht springen, sind wir da beide fein raus. Währenddessen sucht sich Stefan Raab neben Oliver Pocher bereits eine Stelle auf diesem Gerüst, wo er sich jetzt von da aus ins Wasser fallen lassen kann. Und jetzt stehen sie jeweils an ihrer Sprungstelle.
Ach, Stefan will sogar aus 16 Metern
ja.
springen. Okay.
Um die noch unter Druck zu setzen.
Und zu sagen, dann schaffst du die 10 Meter doch wohl auch.
Genau.
Ach Mann, ich hasse so, das ist
so Drucksituation. Ja. Ja, es ist echt so ein bisschen Mobbing.
Das ist komplett Erpressung ist das.
Es ist auf jeden Fall mindestens Erpressung, wenn nicht Mobbing. Und jetzt versucht Stefan Raab sich eben auf diesen Sprung vorzubereiten und fängt dabei an, mit Sonja Kraus jetzt darüber zu verhandeln, über so 20 Meter Entfernung schreien die durch diese Halle, was jetzt passiert, wenn er springt.
Hört mal, Jungs.
Also,
die bekloppten Aktionen, die überlassen wir denen, oder?
Also, ich finde das den totalen Wahnsinn, was sie vorhaben.
Wenn Kai springt, springe ich auch.
Sonja, wenn wir springen, springst du auch?
Nein, wenn Kai springt, springe ich auch.
Nein,
dann
Sonja, wenn wir springen, springst du auch. Sag bitte ja.
Okay, ich schubse den Kai und spring hinterher.
Das ist ein Versprechen, was Sonja nicht halten wird.
Boah. Mann. Das Publikum.
Und Sonja fällt ihm ein bisschen in den Rücken.
Genau. Also das Publikum johlt, völlig aufgeheizte Stimmung. Sonja Kraus fällt ihm jetzt schon so ein bisschen in den Rücken, obwohl Kai Pflaume den roten Teppich ausgerollt hat, da so eine Teamsituation draus zu machen und dass da beide gut rauskommen könnten, wenn sie denn mitmachen würde, aber sie macht nicht so richtig mit. Und das heizt natürlich das Publikum mehr auf und Stefan Raab macht sich jetzt bereit für seinen Sprung, stopft sich noch Schaumstoff in den Schritt, klettert über dieses Geländer, sagt noch und zeigt dann auch mit der Kamera, dass unter diesem Geländer noch so Lampen aufgehangen sind, in Sprungrichtung, wo man auch mal so gut und gerne dran hängen bleiben könnte. Kai Pflaume ruft währenddessen mehrfach, dass er nicht hingucken kann und wie wahnsinnig das ist, darunter zu springen. Aber tatsächlich springt dann Stefan Raab aus natürlich 16 Meter Höhe aus dieser Dachkonstruktion in die Tiefe, nur wenige Meter an diesen Lampen vorbei.
Oh Gott! No! Oh!
Er hat es geschafft, die Beine waren nicht so ganz gerade. Er taucht auf und das Publikum rastet aus.
Das ist echt verrückt.
Stefan, wie sieht's aus?
Da kommt er aus dem Wasser.
Lässt sich feiern.
Meinst du, er hat bemerkt, dass er noch Schuhe anhat?
So, und bei diesem Sprung hat sich Stefan Raab das Steißbein gebrochen.
Nein.
Also er landet mit dem Steiß, hat es sich dabei gebrochen.
Wirklich?
Offensichtlich,
bei dem Sprung?
Ja, offensichtlich Schmerzen. Kommt da raus, lacht so über diese Schmerzen, die er hat. Sagt Oliver Pochner, es tut überhaupt nicht weh, obwohl er offensichtlich so
glaubt.
Er hat sich einmal den Steiß gebrochen.
Ja, aber selber schuld.
Das wusste man natürlich erst später. In der Sekunde war es jetzt noch nicht klar, was da genau passiert ist. Aber das war der Sprung, bei dem er sich den Steiß gebrochen hat. Und jetzt soll Oliver Pocher es ihm gleich tun. Aber statt, dass er selber springt, nötigt er jetzt erst nochmal Sonja Kraus, dass sie vor ihm springen soll.
Vom Zehner.
Um Kai Pflaume weiter unter Druck zu setzen.
Hier, alter Verschönerung.
Sonja!
Nein,
komm,
Olli,
Sonja vom Zehner jetzt!
Olli, hüpf, ich muss Kai stoßen.
Sonja, Olli, komm jetzt vom Zehner!
Olli, komm mal!
Sonja, komm! Ja, Olli hat ja leicht reden, der hat ja nichts zu verlieren. Weißt du?
Und außerdem erkennt das ja die Höhe vom Wachturm. Also spring! Ja. Olli,
die sind
Olli,
verrückt.
Olli!
Was ist da los?
Und sie werden auch langsam so evil.
Ja, sie werden so, drücken sich so Sprüche hier in Richtung Wachturm, weil Oliver Pocher ist
Zeugen
ja
Jehovas
Zeugen Jehovas
Referenz.
Genau.
Ja.
Der hat ja eh nichts zu verlieren.
Kai Pflaume steht da so ein bisschen daneben und hofft einfach nur, dass er drum rumkommt.
Ja. Bei Sonja Kraus checke ich nicht genau, auf wessen Seite sie da jetzt
und
ist.
Und ich check auch
sie
nicht.
Sie will auch nicht springen, aber sie will auch irgendwie nicht die Uncoole sein.
Ich check auch nicht, wenn jetzt, selbst wenn Olli Pocher zuerst springen würde, ob sie wirklich dann hinterher springen würde. Das sieht man ihr nicht an.
Nee, genau. Sie hat so irgendwie ein eiskaltes Gesicht.
Pokerface.
Aber sicher ist auf jeden Fall, niemand hier in dieser Situation hat noch eine Kontrolle über irgendetwas. Das Publikum völlig aufgeheizt. Zwei völlig adrenalingeladene Männerproleten sind da hier in feinster Platzhirsch-Manier sich am gegenseitig hochschaukeln.
Stefan Raab humpelt aber unten währenddessen so ein bisschen weg und hält sich die Hand auf den Po.
Ja, weil er sich einfach den scheiß Steiß gebrochen hat. Und Sonja Kraus springt jetzt zunächst nicht. Sie wehrt sich. Deshalb will jetzt aber Oliver Pocher Druck ausüben und springt auch, möchte aber noch ein draufsetzen auf den Sprung von Stefan Raab.
Nein.
Macht es deshalb ohne Schuhe, was Stefan Raab noch gemacht hat. Er hat sich so Schuhe, um seine Füße zu schützen und auch ohne Schaumstoff im Schritt. Während Kai Pflaume einfach nur versucht, ja, einen Unfall im Live-Fernsehen zu verhindern.
Ganz Olli, kurz. Mach's nicht. Meine Damen und Herren. Olli, nein.
Ich finde, der
meine Damen und Herren, ich, ja, es sieht zwar so aus, aber ich habe keinen Schaumstoff am Sack, um das mal ganz kurz festzuhalten. Und ich verzichte jetzt einfach mal auf die Schüchen. Olli, ich finde, du solltest es nicht machen. Kai, komm, deine Sendung morgen ist ja eh schon aufgezeichnet hier. Wenn du das nicht willst, deinem Namen hier alle Ehre machst wieder. Er macht es, oder?
Natürlich macht er es. Du kennst doch unsere Jungs.
Er zieht sich aus. Alle rasten aus. Er klettert übers Geländer.
Boah, das kann ich schon nicht sehen, wenn da jemand am Geländer geklettert.
Das ist jetzt schon so. Oh.
Olli, nein!
Und er springt.
Oh no!
Also, beide sind gesprungen. Damit liegt jetzt der Ball offensichtlich bei, du ahnst es,
Sonja und Kai.
Genau.
Kai, du weißt, was das heißt! Pflaume springen! Pflaume springen! Pflaume!
Dieser Gruppendruck.
Wenn du springst, spring ich auch.
So, jetzt kommt seine Ansage nämlich.
Ich sag dir was, Stefan. Ich habe mich 22 Jahre lang äußerer Willkür gebeugt und ich werde es auch heute Abend machen. Ich glaube, es gibt Momente im Leben und da bin ich immer gut mitgefahren,
Kai, pass mal auf,
wo man dazu stehen muss, Nein zu sagen.
So. Und das ist nämlich die alte DDR-Manier, die er dann hat. Er hat sich 22 Jahre lang äußerer Willkür gebeugt. Und das finde ich so stark.
Schluss.
Ist das nicht stark? Also die tun da alle so, als wäre das die Mutprobe, da vom Zehner zu springen.
Stefan Raab ist schlimmer als DDR.
Richtig. Schlimmere Willkür. Dabei ist es ja tausendmal mutiger, da in der Situation vor diesem Publikum und vor diesem Stefan Raab und Oliver Pocher in dieser Situation einfach mal fuck you zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit.
Ja.
Wenn ich mich da reindenke, stell dir mal vor, du bist in dieser Situation. Also du hast ja keinen Ausweg einfach. Wärst du gesprungen? Oder nee, hättest du so?
Ich glaube nicht. Also sage ich jetzt so.
Ja, aber dann dieses Buhnen aushalten im Live-Fernsehen ist schon krass. Ganz
also der Druck, der da erzeugt wird und dann auf dieser einen Person lastet oder auf den beiden, das geht wirklich gar nicht. Es ist so krass.
Und mit dieser Ansage ist es dann auch immer noch nicht getan, sondern die machen noch weiter.
Sonja, wenn du springst, dann muss der Pflaume.
So, und in diesem Satz steckt auch jetzt wieder so viel drin, der von Stefan Raab kultivierte Sexismus. Wenn die Frau springt, dann muss ja Kai Pflaume als Mann springen. Dann kann er ja gar nicht kneifen. Dann ist er ja sowas wie so eine Art Memme. Also so eine behämmerte Logik. Also das ist irgendwie, das hat mich so wütend gemacht nochmal.
Jetzt würde ich gerne noch wissen, ob Sonja Kraus wirklich springt oder ob sie dann auch sagt nein.
Nein, also Sonja Kraus springt natürlich. Sie fällt Kai Pflaume in den Rücken. Während Oliver Pocher in dieser Zeit aufs 10-Meter-Brett geht, ohne Grund, also wahrscheinlich um noch mehr Druck auszuüben, also er stellt sich dann
ich
so neben,
euch.
Genau, so nach
schubst
Motto, als würde er schubsen, boah, was er aber nicht macht, weil Sonja Kraus freiwillig springt.
Du nimmst meine Schuhe und wenn du jetzt nicht mir hinterher springst, zumindest, dann Sonja, bist du für immer Kai Fläumchen. Kai Fläumchen.
Dann bin ich das für immer, Sonja, wenn du es wirklich machst. Das wäre, ich würde es nicht machen.
Ich springe
nicht.
Es riecht nach einer Sensation.
Mann, es ist ja für alle Beteiligten unangenehm, das jetzt noch weiterzufahren. Er hat jetzt seine Ansage gemacht, er hat gesagt nein.
Was soll denn dann noch passieren?
Also das ist jetzt wirklich, aber für alle doch, beende doch die Sendung jetzt mal.
Ja, genau. Das hat sich Kai Pflaume nämlich auch gedacht. Fängt dann an, in dieser Sekunde einfach abzumoderieren, denn er ist ja der Moderator des Abends.
Meine Damen und Herren zu Hause, das war das TV-Total-Turmspringen 2005 aus Berlin, aus dem Sportpark. Danke, dass Sie
wird
zugeschaut
aber ausgebuht
haben. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ich bin mir sicher, mein Publikum versteht das. Ich sage nein und ich finde, man muss dazu stehen.
Aber also, dieses Buhen vom Publikum, das muss ja so, sich so scheiße angefühlt haben. Selbst wenn es für ihn natürlich in dem Moment, ja, Hauptsache, ich springe da nicht runter.
Er muss da jetzt wie so eine Art Angsthase vom Platz gehen.
Also die Stimmung danach im Backstage muss wirklich fantastisch
gewesen
sein.
Boah, das stelle ich mir auch krass vor. Der steht da unten und schreit da rum, wie wild geworden.
Mit Scheiß.
Kai! Kai! Er ist immer so, Kai! Er steht da oben und versucht jetzt abzumoderieren. Dieses unangenehme, platzhirschige Gehabe, wie auf dem Schulhof. Ich habe da wirklich nur größten Respekt vor Kai Pflaume, wie standhaft er da gewesen ist. Und es hat ja seiner Karriere offensichtlich nicht geschadet. Und Stefan Raab, naja, der muss jetzt so bei RTL alle 2 Monate sich eine neue Sendung ausdenken, weil die davor nicht so gut performt hat. Tatsächlich ist es jetzt so, dass Kai Pflaume eben diese Abmoderation versucht, aber Stefan Raab ihm die dann auch noch wegschnappt.
Ja, meine Damen und Herren,
Montagabend gibt's wieder TV Total. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Es tut mir leid. Bitte,
das war
noch mal einen Riesenapplaus für Sonja Kraus.
Riesenapplaus für Sonja.
Ja, meine Damen und Herren, das tut mir leid. Ich bin sicher, der Kai springt noch. Wir schaffen es nicht, in der normalen Sendezeit Ihnen das zu zeigen.
Also er moderiert dann die Sendung ab, übernimmt noch seine Moderation.
Und behauptet einfach kackfrech, wenn die Kamera gleich aus ist, dann kriegen wir den da noch runter.
Ja, wie auch immer. Das ist, glaube ich, nicht passiert. Das konnte ich zumindest nicht mehr rausfinden.
Das müssten wir dann ja mal fragen, wenn wir zusammen im Urlaub sind.
Richtig, das fragen wir dann nochmal Silvester in Dänemark. Ja. Naja, jedenfalls fiel die Sendung im Jahr darauf aus, weil der Heilungsprozess von Stefan Raabs gebrochenem Steiß so lange gedauert hat. Dann konnten sie keinen Turmspringen mehr machen.
Meine Güte.
Aber die Sendung an sich war sehr erfolgreich, diese Ausgabe. Das große TV-Total-Turmspringen aus dem Jahr 2005 erzielte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 26,5%. Und dieses spektakuläre Finale haben dann sogar 63,4% aller jungen ZuschauerInnen gesehen. Wirklich eine messy Situation. Ein One Moment in Time in der deutschen Live-TV-Geschichte. Kai Pflaume ist strong geblieben und dafür wird er für immer meinen Respekt haben.
Respekt.
Respekt, Kai Pflaume. Unser guter Freund, Kai Pflaume.
Ich habe, wie viele von euch wahrscheinlich auch, seit Wochen die Timeline voll mit Lily Allens neuem Album und all the drama da drumherum. Letzte Woche konnten wir es nicht besprechen, weil wir hatten ja unsere große Heimatfolge in Rösrath und Aschaffenburg. Daher jetzt, denn der Spice ist real und deshalb fahren wir den Trenner ab.
Zeit Gossip.
Es ist mal wieder Zeit Gossip-Zeit.
Ja, die Gossip-Küche brodelt rund um Lily Allens neues Album West End Girl und ja, um ihren Ex-Mann David Harbour, über den wir jetzt alle mehr wissen, als wir vielleicht wollten.
Lily Stichwort Allen, Buttplugs, dazu kommen wir aber bestimmt gleich in Details.
Ja, genau. Lily hat jetzt gerade frisch im Oktober ihr Album gedroppt, nach 7 Jahren ihr erstes Album, was sie in nur 10 Tagen angeblich geschrieben, produziert hat. 14 Songs. Und es reiht sich so ein bisschen ein in die Popgirl-Rache-Ära. Wir haben ja schon über den Diss-Track von Shakira an ihrem Ex Piqué gesprochen, über Flowers von Miley Cyrus, Revenge an Liam Hemsworth. Und natürlich gibt es da draußen unzählige Heartbreak-Songs und Trennungsalben, in denen Musiker in mehr oder weniger ja, verklausuliert und verschachtelt mit irgendwem abrechnen. Aber dieses Album
ist nicht das mehr so verschachtelt, wenn man ehrlich ist.
Next Level. Und dazu kommen wir gleich. Lily Allen als Künstlerin war für mich sehr prägend, so in der Pubertät. Also It's Not Me, It's You, das Album, kam 2009 raus. Da war ich in der 9. Klasse. Und das habe ich wirklich so exzessiv rauf und runter gehört. Das war mir ganz wichtig. Okay. War bei dir auch Thema oder eher weniger?
Eher weniger, aber ich habe sie mitbekommen als Future-Popstar natürlich. Aber ich habe, vielleicht bin ich da auch, tendenziell sind es dann die paar Jahre, die uns trennen.
Das kann sein, ja.
Habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so Alben gehört oder mir etwas gekauft, was ich dann auch zu Hause konsumiert habe. Aber die Songs waren mir aus dem Radio bekannt.
Ja, und wo ich dich ja auch eingeführt habe in die Welt der Simlish-Songs, da hat ja Lily Allen auch ihren Song Smile auch auf Simlish eingesungen. Vielleicht auch schon der eine oder die andere gespottet. Bei unserer Tour befindet sich nämlich auf unserer Atlantis-Tour-Einlass-Playlist. Und zu ihrem Privatleben muss man jetzt wissen, dass sie 2019 über die Dating-App Raya Schauspieler David Harbour kennengelernt hat.
Von Stranger Things, genau. Bekannt als Hopper.
Genau, aus Stranger Things, also der, die Vaterfigur von Eleven. Den hat sie eben so ganz hoppladihopp ein Jahr später schon geheiratet, im September 2020 in Las Vegas, sind sie von so einem Elvis-Impersonator getraut worden, in einer Chapel. Sie war vorher schon verheiratet und hat 2 Kinder aus der vorangegangenen Ehe, die zu Ende gegangen ist. Genau, und nun war sie eben verheiratet seit 2020 mit David Harbour. Und Anfang dieses Jahres kamen schon so ein bisschen Gerüchte auf um eine Trennung. Spekulationen darüber, dass Harbour womöglich fremdgegangen ist. Es gab Spekulationen, dass Lily Allen sich in Therapie begeben hat, in einer Einrichtung Anfang des Jahres, um diese Trennung zu bewältigen. Aber so richtig allen klar, was da jetzt gelaufen ist in dieser Ehe, wird jetzt eben mit dem Release des Albums West End Girl. Miguel, du hast mir erzählt, du hast es auch schon gehört.
Ja, ich habe es sogar in chronologisch richtiger Reihenfolge gehört.
Natürlich,
was ja auch gar nicht so unwichtig ist, weil es dramaturgisch aufeinander aufbaut. Es ist die Geschichte einer Trennung, schon auch eines Fremdgehens und wie eben Lily Allen, die Person, der fremdgegangen wird von David Harbour, so Stück für Stück dahinter kommt.
Genau, also wenn man das Album...
Es sind Songs mit Cliffhanger.
Total, wenn man das wirklich so chronologisch durchhört, die bauen aufeinander auf, man reist quasi mit ihr zusammen durch diese Zeit, die Songs gehen inhaltlich sogar ineinander über, sie erzählt im Prinzip immer weiter, man hat das Gefühl, das sprudelt alles nur so aus ihr raus. Sie will weiter erzählen und es gibt auch zwischendurch immer wieder so sehr repetitive Stellen, wo so Wörter oder Lines ganz oft wiederholt werden, ja. Fast schon wie so ein Mantra.
Is she famous?
Ja, wo man so mitfühlt, wie diese Wörter sich immer wieder in ihrem Kopf drehen und rumoren. Mhm. Man wälzt sich quasi mit ihr gemeinsam so unruhig im Bett.
Ja.
Ich finde, diesen Vibe hat das ganze Album.
Das ist exakt der Vibe, das stimmt. Und dann am Ende des Songs Tennis, wo dann die Frage gestellt wird, who the fuck is Madeline?
Who the fuck is Madeline?
Und dann, der nächste Song geht an, er heißt Madeline.
Ja, genau. Und ja, diese Texte, die sind jetzt eben hier keine vagen Andeutungen oder Metaphern oder so. Sie streuselt jetzt nicht hier und da mal einen Clou ein, wie Taylor Swift das ja zum Beispiel
hier
öfter macht.
Hier wird dreckige Wäsche gewaschen.
Lane, es tun sich Abgründe auf. Man erfährt quasi in diesem Album, dass ihr Ehemann über Jahre ein Doppelleben geführt hat. Ich würde sagen, wir vollziehen diese Reise durch das Album noch einmal kurz und knapp gemeinsam.
Gerne.
Also der Titeltrack West End Girl, damit geht's ja schon mal los. Damit geht das Album los. Ja, sie ist nach New York gezogen, gemeinsam mit ihrem Ehemann, bekommt dann aber das Angebot, eine Leading Role hat sie ergattert in einem Stück am Londoner West End, weshalb sie zurück nach London zieht oder sozusagen ihren Zweitwohnsitz in London hat. Übrigens in dem Stück A Ghost Story. Da spielt sie seit 2021. Klingt ja schon so ein bisschen durch, dass ihr Mann ihr diese Rolle gar nicht unbedingt gönnt. And then later that evening you said, how was my day? I said, I got some good news. I got the lead in a play. That's when your demeanor started to change. You said that I have to audition. I said, you're deranged. Oh. Also sie ist schon erst schon so ein bisschen... Er wirkt so ein bisschen missgünstig. Und am Ende dieses Songs ist man quasi mit ihr gemeinsam in London im Bett. Und sie bekommt einen Anruf von ihm mit einer Bitte. Also er möchte gerne die Ehe öffnen, erfahren wir. Und sie stimmt dem so sehr widerwillig zu. Sie will, dass er happy ist. Sie will ihn nicht verlieren. Sie liebt ihn. Das Ganze über ein Telefonat.
Ja, das ist nicht vielleicht das Setting,
nein,
in dem man sowas bespricht, wenn man gerade diese räumliche Distanz aufgemacht hat. Das ist irgendwie schon ein weirder Moment.
Weirder Moment, in so einer langjährigen Ehe dann über ein Telefongespräch zu sagen, übrigens, du, ich will die Ehe öffnen. Das ist halt so krass, weil sie in dem Album die ganze Zeit so offen darüber redet, diesem Druck, den sie verspürt hat, dem zuzustimmen, um ihn bei sich zu halten, um diese Ehe irgendwie zu retten, aber innerlich es nicht wollte. Ja. Und da geht es direkt weiter damit auch. Ruminating ist der nächste Song. Ruminating, all the things you said. This conversation's too big for a phone call, sagt sie auch. Also sie wiederholt immer wieder im Kopf diese Line, die er gebracht hat. If it has to happen, baby, do you want to know? Das geht ihr immer wieder durch den Kopf, wie sie das da ja hin und her wälzt. Also dieser Struggle mit dieser mehr oder weniger einseitig geöffneten Ehe, wenn sie ehrlich zu sich selbst ist. Als nächstes Sleepwalking, da geht es dann darum, dass sie von ihm gegaslightet wird in dieser Ehe. Er redet ihr ein, dass alles, was in der Ehe schief läuft, ihre Schuld ist. Also da wird es langsam schon so ein bisschen expliziter. Dieses Gaslighting dahin, dass sie schuld ist, dass es keine Romantik und keine Intimität oder Sex mehr in dieser Ehe gibt. Darin ist aber sie schuld. Das redet er ihr ein. Bei Tennis wird es jetzt richtig spicy beim nächsten Song. Da ist diese Line, die du eben angesprochen hast.
And who's Madeline?
And who's Madeline?
Who's Madeline?
Ja, und diese Madeline ist eine fiktive Figur, die stellvertretend steht für eine oder auch mehrere Affären ihres Mannes. So genau wissen wir das nicht. Und sie will die ganze Zeit wissen, wer ist Madeline? Sie sitzt nämlich am Familientisch. Das ist auch so, also so geschildert, als ob man wirklich
mit dabei ist
und sie schaut sich ein Instagram-Foto an auf dem Handy ihres Mannes, sieht, dass ein Text reinkommt von einer Frau, die sie hier Madeline nennt und sie will wissen, who's Madeline? Und der nächste Song heißt dann Madeline.
Ah, das war wirklich ein Gänsehautmoment.
Ja, und der ist dann so flamenco-artig und richtet sich quasi an diese fiktive andere Frau.
Wo die sich auch unterhalten dann.
Genau.
Ne? Also sie tritt dann in Kontakt mit eben dieser Person, die vielleicht auch mehrere sind im realen Szenario.
Und da erfahren wir jetzt, es kommt wirklich alles auf den Tisch, da erfahren wir jetzt, dass Lily Allen und ihr Mann Regeln hatten in dieser offenen Ehe. We had an arrangement, be discreet and don't be blatant. There had to be payment, it had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline.
Sie kannte wohl Madeline vorher.
Ja, oder so. Sie hat das Gefühl, die haben mehr als nur, das ist jetzt keine Sexarbeiterin, weil man liest ja daraus, da muss Bezahlung involviert sein, damit es für sie okay ist. Also keine Gefühle, keine Bekannten, keine Promis, es müssen Fremde sein, Bezahlung involviert, diskret.
Und ab dem Punkt, wo dann Nachrichten eintrudeln,
ist es nicht mehr diskret.
Ist es vielleicht nicht mehr so diskret.
Und auch nicht mehr so Strangers. Mhm. Das ist dann schon für sie der Moment, wo sie checkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann baut sie am Ende des Songs genau eine Nachricht von dieser Madeline auch ein, an sich selbst, von der man jetzt nicht weiß, ist die Nachricht fiktiv, ist die echt, sind Auszüge davon echt, ja, von einer Frau, die ihr in Floskeln antwortet, jetzt auf dieses Dilemma, in dem sie steckt.
He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty.
Ja, und so weiter und so fort. Trotzdem weiß ich nicht genau, ob da auch so ein bisschen Frauenzusammenhalt drin steckt. Kann man auch so deuten. Also Lily Allen reflektiert sich auch selber sehr in diesen Texten. So, der Mann hat mich dazu gebracht, diese andere Frau zu hassen. Mhm. Also scheint schon so ein bisschen durch, dass sie full checkt, der Mann ist der Böse, und nicht die andere Frau oder die anderen Frauen sind unwissend möglicherweise gewesen über unsere Situation.
Die wissen ja jetzt auch nicht, was David Harbour diesen anderen Frauen erzählt hat.
Genau, das wissen die alle nicht, ist aber natürlich auch alles Spekulation. In erster Linie ist sie im kompletten Rage-Mode und hat in 10 Tagen dieses Album runtergehackt und alles
da
einfach...
Da war Druck, das musste wohl raus, ne?
Madeline.
Da war Redebedarf da.
Mhm, Madeline. Also so ist ein bisschen der Vibe. Was man aber auch verstehen kann, da kam halt alles einfach ungefiltert raus. Als nächstes Relapse, da geht es darum, dass sie, ja, durch diese Eheschwierigkeiten gestruggelt hat mit ihrer Sobriety. Sie war nüchtern eigentlich 3 Jahre, wie ich es verstanden habe. Und dann gibt es den most explicit Moment, ja, dieses Album.
Ich habe dieses Album auch gerade mal auf Spotify nochmal aufgemacht und der nächste Song ist auf jeden Fall der meistgespielteste.
Ja, an alles in diesem Happy Pop
Pussy Sound. Pussy Palace heißt der Song.
Ja, das kickt schon. Pussy Palace. Da geht's drum, dass sie quasi ja den Mann rausgeschmissen hat aus diesem gemeinsamen Haus. Und er hat ein weiteres Apartment gehabt, wo sie bis jetzt davon ausgegangen ist, das wäre sein Dojo. Also ein Raum, in dem er irgendwie Kampfsport macht, weil das wohl ein Hobby für ihn war. Und sie kommt dorthin, um was für ihn dort abzugeben und entdeckt, das ist ein Pussy Palace, so nennt sie es. Und was sie entdeckt, ist auch sehr explizit geschrieben. Long black hair, probably from the night before. Drain weed back with the handles tied. Sex toys, butt plugs, lube inside. Also sie hat einfach einen Beutel voller Butt plugs im Apartment ihres Mannes gefunden und singt darüber jetzt in diesem Happy Pop Song und fragt sich noch, ob er möglicherweise ein Sex-Addict ist. Also da wird ja nicht zurückgehalten. Der nächste Song, auch ein geiler Diss an ihren Ex-Mann. What a sad, sad man. It's giving 4chan Stan. Das finde ich so geil.
Sie meinte auch in irgendeinem Song, ich weiß jetzt gerade nicht mehr in welchem, you're not even cute.
You're not even cute.
You're not even cute.
Also es ist nicht einfach nur so ein bisschen ehrlicher Pop, es ist einfach eine komplette Schlachtung.
Ist eine Abrechnung.
Eine komplette Schlachtung mit 1000 Stichen in der Öffentlichkeit von diesem Mann. Dann gibt es noch weitere Songs, Non-Monogamy, wo sie so ein bisschen damit struggelt, in ihren Late 30s jetzt eine offene Ehe zu führen und sie sich Mühe gibt, offen zu sein. Just Enough kommt danach, wo sie sich Sorgen macht, dass David Harbour möglicherweise mit einer anderen Frau weitere Kinder gezeugt hat. Da sagt sie nämlich, did you fall in love with someone who isn't me? Why are we here talking about vasectomies? Also wirklich ein sehr intimer Einblick in alles,
auch,
was in dieser Ehe besprochen wird.
Ja, da merkt man dann, wenn man einmal dahinter gekommen ist, dass irgendwo in diesem ganzen Verlauf eine Lüge hergestellt wurde, dass man ab dem Punkt natürlich sämtliches Vertrauen verliert und dann alles hinterfragt und dann vielleicht Szenarien im Kopf auch zusammenspinnen kann, die vielleicht da sind, vielleicht aber auch nicht. Manchmal wird man es vielleicht gar nicht rausfinden, aber in diesem Zustand befindet sie sich da ja gerade offensichtlich. Vielleicht gibt es irgendwo noch andere Kinder.
Ja.
Da sind irgendwelche Räume, die sie für andere Zwecke gehalten hat, als die dann tatsächlich benutzt wurden. Also das ist wirklich eine krasse Situation.
Und trotzdem steckt sie gleichzeitig noch voll in diesem Strudel, was habe ich möglicherweise falsch gemacht, und schaut auf sich und überlegt, ob sie jetzt einen Facelift macht. Und sie will doch einfach nur genug sein. Also diese schmerzhafte, ne, sich selber nicht genug fühlen, wenn man so verletzt wurde, plus diese komplette Abbrechung mit diesem Ekelmann. Das Album ist ein Rush. Dann gibt's noch Dallas Major, den nächsten Song, Back for Me, wo sie sich wünscht, ja, einfach nur von ihrem Mann geliebt zu werden. Let You Win, da kommen wir so ein bisschen zu diesem Knackpunkt, ja, wo man sich vielleicht auch fragen kann, gehört sich das alles so noch in die Öffentlichkeit zu kehren? Und sie sagt einfach, naja, ich will nicht deine Schande in mich reinfressen. Du hast mich dadurch gejagt. Du bist das Schuld. I'm sick of carrying suffering for your sins. So why should I let you win? Also sie muss schon irgendwie vor den Kindern so tun, als ob alles gut ist, um ihnen gut dastehen zu lassen.
Das hat sie mit dem Album aber nicht gut geschafft. Das kriegen die ja wohl auch mit.
Das kriegen die wohl vielleicht in ein paar Jahren mit, wenn sie es schafft, dieses Album vor den Kindern zu verstecken. Aber sie ist auch so, ich will das Narrativ ownen und ich lasse das nicht auf mir sitzen und ich mache daraus was für mich und ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit, es ist meine Story und du hast Scheiße gebaut, deal with it. Mhm. Das ist ihr Modus. Im letzten Track, Fruity Loop, sagt sie dann auch nochmal, cause it's not me, it's you, it's what you've always done, it's what you'll do. Und dieses it's not me, it's you ist natürlich jetzt full circle zu dem Album von damals, von 2009, was genauso hieß. Weil man kennt es natürlich von ihr total, dieses sehr outspoken und sehr explizit über Beziehungen und Sexualleben zu singen. Und das Ganze immer sie schafft es irgendwie, Verzweiflung Fun zu machen im Klang in ihren Songs und Alben. Aber das ist wirklich auch für sie einfach ein neuer Modus an Offenheit und Spice auf jeden Fall. Also man muss sich nicht mehr wirklich fragen, was in der Ehe von David Harbour und Lily Allen so abging. Man weiß es jetzt einfach. Es ist, als wäre man mit dabei gewesen in seiner Buttplug-Höhle. Das ist wirklich teilweise echt heftig. Und laut Pressemitteilungen ist wohl das Album teils Fakt, teils Fiktion. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf. Aber man kann sich ja schon ziemlich sicher sein, frische Trennung und dann kommt in 10 Tagen dieses Album rausgeschleudert, dass da ein bisschen was passiert ist. Mhm. In einem Artikel gelesen, sollten die Texte auf West End Girl auch nur ansatzweise autobiografisch sein, dürfte es sich um eine der turbulentesten Promi-Trennungen der letzten Jahre handeln. Übrigens, Fun Fact, da bin ich noch drauf gestoßen, diese Hauptrolle, die sie in diesem Musical spielt, in Ghost Story am West End, da geht es um eine Frau, die vermutet, dass es in ihrem neuen, gemeinsam mit ihrem Mann gekauften Haus spukt.
Oh, okay.
Das ist eine krasse Parallele.
Ja, spukt dann als Metapher.
Ja, sozusagen. Und da steht jetzt natürlich alles Mögliche im Raum und alle Welt fragt sich, wie geht das jetzt weiter und was passiert da? Da fangen jetzt Leute an zu analysieren. Bei der Scheidung jetzt, was kann da passieren, wenn der eine die Vermarktbarkeit des anderen negativ beeinflusst? Also wer schuldet da wem was? Ne? Also erstmal mit anderen Leuten Sex haben ist jetzt noch nicht Schuld im juristischen Sinne. Und das ist ja alles so ein bisschen spannend.
Das wurde ja aber auch nie gesagt. Also es ist ja jetzt nicht eine Anschuldigung im Sinne von, du warst irgendwie übergriffig. Also du hast jetzt was juristisch Verwerfliches gemacht, genau, was man belangen kann. Sondern eher, du hast dich verhalten wie ein Arschloch und hast gelogen und betrogen und die Kuh am Schwanz gezogen.
So ist es, genau. Aber bei so Promi-Paaren in der Öffentlichkeit zählt da schon so ein bisschen mit rein, ab wann ist es dann irgendwie Self-Expression, was ist Rufmord? Und ich habe auch noch ein Gerücht gelesen, dass David Harbour wohl 9,5 Millionen Dollar für diese letzte Stranger Things Staffel bekommt. Und Lily Allen hat zuvor behauptet, sie hat Fußfotos verkauft von sich, weil Streaming so wenig einbringt. Also muss er jetzt Unterhalt zahlen, wer wem? Das ist alles Spice,
ja,
und man blickt ja nicht ganz durch.
Das ist ja jetzt auch der nächste Spice, dass ja gerade die Promotour beginnt für die neue Staffel Stranger Things. Die finale Staffel, der Epos soll zu Ende gehen.
Exakt.
Und David Harbour muss jetzt eigentlich sich jetzt vor unterschiedlichste JournalistInnen setzen und Fragen beantworten. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen unangenehm.
Ja, und deswegen ist das jetzt gerade auch nochmal hochgekocht, diese ganze Spice-Situation rund um David Harbour. Weil ja gerade genau mehrere Stranger Things Premieren stattfinden, wo er sehr prominent im Spotlight steht. Er lässt sich das nicht so richtig anmerken, steht da einfach auf dem roten Teppich. Es gab aber ja Gerüchte, die aufkamen, rund um seine Arbeitsbeziehung zur Schauspielerin Millie Bobby Brown, die Eleven spielt in Stranger Things. Sie hat nämlich zu Beginn der Dreharbeiten von Staffel 5, kam sie mit einigen Vorwürfen um die Ecke, mehrseitige Vorwürfe, dass er sie gemobbt haben soll.
Ja, und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass sie als Kinderschauspielerin, genau, an diesem Set angefangen hat. Also ein immenses Machtverhältnis, wenn da dann einer der Leading Roles, ja, die ja David Harbour spielt mit dem Hopper,
genau,
als erwachsener
Film,
Mann.
Ihr Filmvater.
Genau, der Filmvater ist.
Genau.
Sie hat gesagt, dass er sie gemobbt hat, ne?
Genau. Ja. Mobbingvorwürfe, was genau, weiß man nicht genau. Und was jetzt auch irgendwie komisch ist es bei der Premiere, dass die jetzt so betont super happy sind.
Ja, die haben jetzt ganz viele schöne Fotos miteinander,
genau,
gemacht.
Genau, es gibt einige Leute aus dem Cast, die jetzt eher auf Fotos mit David Harbour verzichten. Das merkt man so ein bisschen. Aber sie steht so super happy, umarmen, lachen mit ihnen zusammen, wo man sich jetzt auch fragt, waren das jetzt nur Gerüchte, was da in der Daily Mail stand mit diesen Mobbing-Vorwürfen? Oder sollen die Füße stillhalten für die Premiere? Der Regisseur hat wohl dann gesagt, ganz kryptisch nur, nee, bei uns, also wir wollen immer, dass sich alle ganz wohl fühlen am Set.
Ja, ja,
also
klar,
so richtig viel erfährt man jetzt nicht, was da jetzt passiert war oder nicht. Alles sehr mystisch und gossipy rund um auch jetzt das ganze Stranger Things-Universum. Ich würde sagen, so oder so hat Lily Allen gerade nochmal so den Absprung geschafft,
ja,
aus dieser Ehe.
Was ich noch gesehen habe, war ein Reel, in dem sowohl das Album West End Girl von Lily Allen beworben wurde auf einem Plakat direkt gegenüber,
ja,
eines Stranger Things Staffel 5 Plakats.
Ja, ja, genau. Also Lily Allen hat irgendwie geschafft, dieses Narrativ umzudrehen und einfach ein gutes Album rauszuhauen und gleichzeitig auch ein krasses Comeback hinzulegen. Was aber auch noch bei mir passiert ist und ich glaube bei dir auch, zuverlässig spült das Internet einmal jetzt noch so kleine spicy Videos aus der Vergangenheit hervor. Und
ja, da wo sie zu Hause waren,
ja,
mit der Vogue, glaube ich. Ne?
Mit Architekt Architectural Digest. Ah, okay. Mhm. Inside David Harbour and Lily Allen's Brooklyn Townhouse Open Door. Also sie begrüßen quasi die Journalistinnen von diesem Architekturmagazin bei sich zu Hause im Townhouse. Vor 2 Jahren war das. In ihrem Townhouse in New York. Und der Einstieg von David Harbour ist irgendwie so eklig, wie er da mit wahrscheinlich der weiblichen Interviewerin spricht, weil wir vielleicht das ein oder andere doch checken können.
Oh God. What the hell are you doing here? I mean, last time I was single and I was living on the Lower East Side, I have a family now, kids. I mean, this is so embarrassing. You look good though. Come on in.
You look good, come on in.
Das ist schon der Einstieg.
Das ist der Einstieg in das Video, wo sie als Ehepaar gemeinsam ihr Haus zeigen. Ja,
also das waren irgendwie total merkwürdige Vibes. Man merkt auch Lily Allen in diesem Video an, dass sie sich die ganze Zeit denkt, halt den
und
Schnabel.
Und sie lacht das im Hintergrund so weg. So, lustig.
Während er irgendwie einen unangenehmen Witz nach dem anderen macht. Und dann sind sie auch in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer, was dann so betont wird, dass das keine Fenster hat. Was auch nochmal so einen komischen Beigeschmack hat.
Und da hast du was Neues auf den Plan gebracht, weil da gibt es jetzt wieder viele Fantheorien, dass möglicherweise das Schlafzimmer ohne Fenster eine dunkle Energie hat.
Und das stimmt.
Das ist deswegen der Grund, warum diese Ehe quasi dem Untergang geweiht war, aus architektonischen Gründen.
Mm, ja klar. Also aber das besprechen wir dann lieber mit Jürgen
Domian.
Was da
alles im Internet gerade abgeht, ist mal wieder, es ist das Internet. Lily Allen nutzt es übrigens komplett für sich gerade die Situation, nicht nur dieses erfolgreiche Album. Sie hat auch noch mit ihrem Halloween-Kostüm noch einen draufgesetzt. Sie hat sich nämlich als Titelheldin der Kinderbuchreihe Madeline verkleidet.
Ah.
Also die hat jetzt nicht direkt was mit dem Album zu tun, aber natürlich der Name Madeline und diese fiktive andere Frau. Das war noch ein kleiner Kommentar von ihr. Außerdem hat sie auf der Release-Party zu ihrem Album USB-Sticks verteilt, wo ihr Album drauf war, in Form eines Buttplugs.
Gute Idee.
Extrem gute Idee. Ja, der Sack, also der Sack voller Buttplugs.
Sie ist im Rachemodus.
Sie ist im Rachemodus.
Who the fuck is Madeline?
Who's Madeline? Und was jetzt natürlich auch passiert, Leute stürzen sich nicht nur auf den Mann, der Scheiße gebaut hat, sondern auch natürlich auf Lily Allen und ihre Vergangenheit. Da wird jetzt abgewogen, wie sehr hat sie jetzt diesen Erfolg mit dem Album verdient, wie sehr ist das gerechtfertigt, dass sie sich jetzt als, also dass sie als Opfer dasteht, weil sie war wohl ihrem Ex-Mann Sam Cooper, der Vater ihrer Kinder, auch untreu in ihrer Ehe, unter anderem mit Prostituierten. Und sie hatte auch mal eine Affäre mit Liam Gallagher, als der auch verheiratet war. Also sie hat jetzt keine weiße Weste, aber trotzdem muss man ihr jetzt nicht diese schrecklichen Erfahrungen in dieser Ehe absprechen.
Kann beides wahr sein, kann beides stimmen.
Und da guckt man bei einer Frau natürlich auch jetzt wieder sehr genau hin, bevor man der jetzt was an Erfahrungen zugesteht. Was hat die denn da schon alles in der Vergangenheit für Dreck am Stecken? So ist es ja immer. Aber nichtsdestotrotz, powerful Moment. Ich habe das Gefühl, das ist auch noch nicht vorbei. Da wird jetzt viel an die Öffentlichkeit noch treten in dem einen oder anderen Tab. Und ich würde das weiter beobachten und höre das Album, ehrlich gesagt, auch gerade ganz gerne.
Ich auch. Von Lily Allen. Lily Allen.
Lily, Vanilli.
Allen, Lily.
Ich bin ein bisschen...
Ich bin verwirrt.
Pussy Palace.
Ja.
Und damit komme ich jetzt mal aus den Tabs raus.
But
und
plug.
Ich bin ein bisschen verwirrt.
Genau. Okay, liebe Leute, damit sind für diese Woche unsere Tabs mal wieder geschlossen. Falls ihr zu Hause auch Tabs übrig habt über Gossip-Themen, über Promis, alte Fernsehsendungen, irgendetwas ganz anderes, dann schickt die uns doch gerne an toomanytabs@ndr.de. Hast du jetzt gerade getippt nebenbei. Ne? Wir müssen uns noch mal kurz konzentrieren, die Abmoderation.
Ist nicht so schlimm, weil ich dachte, du fragst mich jetzt nach der Mail.
Nee, die Mail habe ich gemacht, du könntest die Socials sagen.
Ja, da heißt du @MiguelRA. Ja. Ich heiße @CaroWorps. Da könnt ihr uns reinfolgen. Da posten wir oft mal Begleitmaterial zu unseren Tabs oder auch die kompletten Dampf von Aschaffenburg und Rösrath. Könnt ihr euch da noch mal angucken, die Knödel und Waffeln, die wir da gegessen
die
haben.
Die dreierlei Knödel.
Die Leute, die da in den Kommentaren schreiben zu den bergischen Waffeln. Okay. War vielleicht keine bergische Waffel, das habe ich auch nie behauptet.
Weil man die mit Milchreis isst, habe ich gelesen.
Das habe ich in der Folge auch in Frage gestellt, ob das bergische Waffeln sind. Bergische Waffeln muss man mit Milchreis essen. Bergische Waffeln dürfen nicht in Herzform sein. Okay,
bergische Waffeln müssen dies, bergische Waffeln müssen
bergische
das.
Bergische Waffel-ExpertInnen, come at me.
Ja, wirklich. Da sind die Leute wirklich sehr schnell in den Kommentaren bei sowas. Ja. Wenn man da eine Sache nur falsch sagt, was in bergischen Waffeln drin ist oder nicht, da rasten die aus. Aber ihr könnt uns ja gerne jederzeit echte bergische Waffeln zukommen lassen, dann essen wir die gerne. Schickt die doch gerne an toomanytabs@ndr.de oder an unsere DMs. Haben wir gerade schon gesagt. Ja. Und damit sind wir fertig für heute, oder?
Empfehlt den Podcast doch gerne weiter, wenn ihr den gerne hört.
Schreibt mal Kommentare auf Spotify. Macht schöne Bewertung. Da lesen wir auch immer mal.
5 Sterne.
Richtig.
Auf Apple auch. Könnt ihr was Nettes schreiben. Das sind immer nicht die garstigen Leute.
Ja. Das kannst du so doch nicht sagen. Es sind doch nicht alle garstig auf Apple Podcast.
Naja, schon ab und zu.
Nein, nein, nein.
Nicht nur.
Alle lieb.
Wir haben uns alle ganz doll lieb.
Alle.
Miguel, ich will
nur,
dass
die sich wohlfühlen.
Ja, genau. Und wir gehen mal jetzt raus hier aus der Folge. Ne?
Spring, Caro, spring! Spring vom Brett, spring!
Ich spring nur, wenn du springst!
Caro, spring du! Spring! Wenn du springst, dann spring ich auch! Dann spring ich auch! Wenn du springst, dann spring ich auch! Caro! Caro, spring!
Ich spring jetzt!
Ja, dann spring! Wenn du springst, dann spring ich auch! Okay, wir sollten aufhören. Bis nächste Woche. Tschüssi!
Tschö, jetzt bin ich heiser. Tschüss!
Tschüssi! Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many taps, too many taps, too many taps, too many taps, too many taps.